Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo. Schön. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie haben das Thema dieses Vortrags gesehen, Doing Gender in der Psychotherapie. Und was sehen Sie, wenn Sie jetzt hier nach vorne blicken? Sie sehen zwei Frauen, die eine Lesung zu Doing Gender vorbereiten. Und Sie auch merken, dass ich die Autorin nicht vorstellen kann, ohne sie als Frau anzusprechen. Also es gibt keinen geschlechtsfreien Bezug auf Autor, Autorin, Psychotherapeut, Psychotherapeutin. Wir können nicht außerhalb von Geschlecht kommunizieren und Geschlecht ist etwas, das immer schon da ist, das immer schon vorhanden ist. Zum Glück heute in einer etwas größeren Spannweite als nur zwischen Mann und Frau. Rosemarie Piontek wird vorstellen, wie Geschlecht, Gender in die Psychotherapie hineinwirken und wie Therapeuten und Therapeutinnen reflektiert damit arbeiten können. Sie ist Psychotherapeutin in Bamberg und außerdem auch Lehrtherapeutin, also Ausbilderin für angehende Therapeuten und Therapeutinnen und hat das Bamberger Institut für Gender und Gesundheit mitgegründet. Wir freuen uns für den DGVT-Verlag sehr, dass es ein weiteres Buch zum Thema Geschlecht, Gender in der Psychotherapie gibt. Und dieses Buch legt sehr präzise und praxisorientiert dar, wie Psychotherapie aktiv mit Doing Gender umgehen kann. Es gibt jetzt ungefähr 20 Minuten, in denen Frau Piontek etwas vorstellen wird und danach haben Sie Zeit für Fragen und Diskussion. Ungefähr nochmal 10 Minuten.
Bitte. Okay, danke schön. Hören Sie mich gut? Bevor ich jetzt so richtig loslege, möchte ich Ihnen eine kurze Anekdote erzählen. Magdalena war da zu dem Zeitpunkt ungefähr 3 Jahre, also ein kleines Mädchen. Sie war davon überzeugt, ich bin und der Michel, das ist ein Junge. Und dann haben wir sie gefragt, ja, und dann, wenn du mal groß bist, und Magdalena sagt, ja, wenn ich groß bin, dann bin ich eine Frau wie meine Mama. Wir haben alle gedacht, ah, super, alles klar. Nur im Nachsatz sagte Magdalena freudestrahlend, und wenn ich ganz groß bin, dann bin ich ein Mann. Das nenne ich immer die Schöpfungsgeschichte von Magdalena, die davon ausgegangen ist, der Mann ist die Krone der Schöpfung. Und das hatte sie bereits mit 3 Jahren, hatte sie diesen Blick bereits, wo wir alle immer überzeugt waren, also wir ziehen jetzt und unsere Freunde, Kinder, so offen und Geschlechtsrollenstereotyp wie nur irgendwie möglich. Aber Sie sehen, auch uns ist es nicht gelungen. Ich möchte beginnen mit einer Supervisionsgeschichte. Also ich möchte Ihnen kurz von einer Supervision berichten, wo ich Sie gerne einladen würde, mit mir so ein bisschen diesen Prozess zu gehen, um dann so zu gucken, was fällt Ihnen auf. Des Weiteren habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, wofür ist eigentlich der gendersensitive Blick in der Psychotherapie nützlich? Und ich mache da einfach so weit, wie ich zeitlich komme, um dann noch ein bisschen Raum zu haben, um Fragen und ein bisschen Diskussion. Okay, so, die Geschichte ist folgendermaßen. Eine Supervisantin stellt mir ihren Bericht vor an den Gutachter, so wie das bei uns im Ausbildungssetting ist. Kurzzeittherapie, 25 Sitzungen. Die Klientin, die sie mir vorstellt, ist 28 Jahre alt, Versicherungsangestellte. Ihr Partner ist 24 Jahre alt. Sie sind seit 4 Jahren zusammen und wohnen in einer gemeinsamen Wohnung. Die Symptombeschreibung, also sie sagt, ich bin müde, schlapp, antriebsarm, weinerlich, verzweifelt, ja, Zukunftsängste, Selbstwertprobleme, ne, ist flau im Magen, Appetitlosigkeit, ein bisschen Durchschlafprobleme, sie hat viel Streit mit dem Partner, sie hat so plötzliche Ausraster, sie hat den Partner schon mal in den Arm gebissen und mit einer Tasse nach ihm geworfen und ihn verletzt und die Hand hat sie ihm in der Tür eingeklemmt. Bei der Arbeit ist sie wenig belastbar, hat Konzentrationsprobleme, die Fehler häufen sich. Sie ist schnell genervt, gereizt, sie hat so plötzliche Verzweiflungsausbrüche und ist schon mal weggelaufen vom Arbeitsplatz. Auslöser kann man so ein bisschen festmachen, sie hat einen neuen Chef gekriegt, es ist neue Software eingeführt worden, es ist alles nach ihrem Gefühl ungerecht und willkürlich, sie hat einen großen Leistungsdruck, keine Anerkennung. Und zum Zweiten ist noch ein Auslöser, sie will eigentlich ein Kind und der Partner, der will das noch nicht, der fühlt sich dann noch zu jung für. In den letzten 4 Monaten hat es häufige Krankschreibungen gegeben und der Hausarzt hat gesagt, machen Sie mal eine Psychotherapie. Sie ist heftigst beunruhigt, sie hat Angst um ihren Arbeitsplatz, um ihre Partnerschaft. Sie hat einfach Angst, dass ihr alles den Bach runtergeht, Zukunftsängste. Die Diagnose wurde von der Supervisantin relativ klargestellt, F32.1, eine mittelgradige Depression, keine Suizidalität zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir alles andere schön abgehandelt, ne, Problemanalyse, Mikroanalyse, Makroanalyse, was man halt so macht, Befund. Und dann kamen wir zu dem Therapieplan und den stelle ich Ihnen auch kurz vor. Also ein schöner klassischer Therapieplan bei Depression, Psychoedukation, Entstehung, Aufrechterhaltung des Problems, verhaltenstherapeutisches Veränderungsmodell, eine schöne Zielklärung, gestuftes Vorgehen, Abbau von Belastung, Aufbau von Aktivitäten, Ressourcenaktivierung, kognitive Umstrukturierung, Entkatastrophisierung, Emotionsbewältigung, partnerschaftliche Kommunikation, Aufbau von Selbstwert und Rückfall. Also richtig schöner Therapieplan, wo ich sicher war, der Gutachter würde sagen, super. So. Wenn Sie das jetzt alles so hören, welches entscheidende Element taucht nicht explizit in diesem Therapieplan auf? Was hier garantiert vorrangig bearbeitet, wenn es sich um einen Mann gehandelt hätte? Wohin, ja? Genau. Also die Gewalt, diese doch massive Gewalt gegen ihren Partner, kommt in diesem Therapieplan eigentlich so nicht vor. Was hätten wir denn anders gemacht, wenn wir einen Mann als Klienten gehabt hätten, der uns beschreibt, dass er seine Partnerin beißt, nach ihr wirft und schlägt, ihr die Hand in die Tür eingeklemmt hat? Was hätten wir als allererstes getan? Was für einen Impuls hätten wir gehabt? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte mit ihm ganz schnell einen Präventionsplan gemacht, ich hätte mit ihm ganz schnell einen Notfallkoffer gepackt, ich hätte mit ihm ganz schnell geguckt, dass dieses andere und sich selbst gefährdende Verhalten eingedämmt wird. Ja, das wäre mein allererstes gewesen, was ich gemacht hätte. Die offensichtliche Gewalttätigkeit in der Beziehung, also wenn Frauen beißen, werfen, schlagen, wird verharmlost, vielleicht gar nicht gesehen, nicht so ernst genommen, wie wenn es ein Mann gewesen wäre. Vielleicht, weil wir denken, ach, Frauen sind einfach körperlich nicht so stark, die werden denen schon nicht gleich die Fresse polieren, dass ihm irgendwas passiert. Oder weil wir das einfach unterschätzen oder weil wir keinen Blick dafür haben. Dieses Beispiel war für mich ganz wichtig, um so zu gucken, was sind denn jetzt eigentlich die Elemente? Zum einen ist es so, dass Frauen in Bezug auf Gewalt anders wahrgenommen werden als Männer. Männer haben sozusagen, jetzt drücke ich es mal ironisch aus, das Gewaltprivileg. Während Frauen das Opfer, ich sage es ironisch, Privileg haben. Ja? Wenn wir in der Therapie jetzt etwas beobachten und wir bleiben in den Geschlechtsstereotypen haften, dann gelingt es uns nicht, diesen Wechsel der Perspektive einzunehmen. Es ist aber so, dass Männer sehr häufig Opfer von familiärer Gewalt werden, dass Männer Opfer von Gewalt unter Männern werden. Männer werden viel häufiger Opfer von Gewalt als Frauen. Ja? Und es ist sowas, was in der Therapie eigentlich nicht vorkommt. Weder wenn wir die Männer als Klienten haben, noch wenn wir die Frauen unter Umständen als Personen haben mit gewalttätigen und Männer- oder menschengefährdenden Verhaltensweisen. Das war etwas, was der Supervisantin so gar nicht präsent war. Und als ich sie dann gefragt habe, sagen Sie mal, was würden Sie anders machen in dem Therapieplan? Wenn es ein Mann wäre, dann hat es eine Zeit lang gedauert. Und er sagt, ah, stimmt, ich würde Skills machen, ich würde eine Aggressionshemmung, Impulskontrolle, Bewegungsstopp, aus dem Feld gehen. Ja, da fühlt ihr ganz viel ein, was sie machen würde, wenn es ein Mann ist. Er sagt, okay, jetzt lassen Sie uns den Therapieplan dadurch ergänzen, dass wir das auch machen, obwohl es eine Frau ist. Ich glaube, dass dieses Beispiel so ein bisschen verschiedene Aspekte deutlich macht. Wenn unser Blick eingeschränkt ist, weil wir ein bestimmtes geschlechtsrollenstereotypes Muster zuordnen, dann ist auch unser therapeutisches Handeln und unsere Therapiepläne, unsere Wahrnehmung, unsere Kommunikation, unsere Interaktion deutlich eingeschränkt. So, okay, ich hoffe, ich habe Sie jetzt überzeugt, wie notwendig dieser Genderblick ist. Wofür ist Gender in der Psychotherapie noch nützlich? Natürlich, um es ganz allgemein zu sagen, meiner Meinung nach fachliche Kompetenz wird erhöht. Was ganz wichtig ist, was ich auch nochmal betonen möchte, ich sage, Gender verhilft uns zu einem ganzheitlichen Ansatz. Viele Kollegen und Kollegen sagen, ja, also Gender, das ist Frauen in die Frauenstereotype Schublade stopfen und Männer in die Männerstereotype Schublade stopfen. Was hat das mit Ganzheitlichkeit zu tun? Ich sage, solange dieses Stopfen in Schubladen als nicht reflektierter Automatismus bei uns abläuft, solange ist es kein ganzheitlicher Blick. Und ich möchte, dass wir als Therapeuten und Therapeutinnen die Chance haben, für uns und für unsere Klienten und Klientinnen über diese Rollengrenzen hinauszudenken und zu einem ganzheitlichen Blick und zu einer ganzheitlichen Lösungssuche und zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Person kommen. Das wäre ein super Ziel. Und ich glaube, dass der Gender-Ansatz da eine ganz wichtige, eine Variable ist, wenn man uns damit beschäftigen kann, uns das besser gelingen. Natürlich ist es so, dass Psychotherapie nicht unpolitisch ist. Natürlich ist es so, dass Psychotherapie einen gesellschaftspolitischen Aspekt hat. Die Klienten, Klientinnen leben nicht im luftleeren, neutralen Raum. Ja? Aus der feministischen Bewegung kennen wir, das Private ist politisch. Meiner Meinung nach gilt es auch für Psychotherapie. Und wenn wir so tun, als würden in Psychotherapie nur Menschen sitzen, die individuell versagen, ja, dann ignorieren wir eine ganz entscheidende Ebene, nämlich die gesellschaftliche, die soziale, die ökologische, die ökonomische Ebene, aus der die Menschen kommen. Und eine dieser Ebenen ist für mich, weil er eigentlich alles überspannt, dieser Gender-Aspekt. So. Jetzt muss ich aufstehen. Also natürlich ist es so, dass es total wichtig ist für uns, als Männer und Frauen in der Therapie unsere eigenen Erfahrungen und Erwartungen, die wir Erfahrungen und Erlebnisse, unsere Geschichte, die natürlich in unser Denken, Fühlen und Handeln eingeht, auch unter einer Gender-Perspektive reflektieren. Und wenn wir wissen, wie viele Menschen, Frauen, Männer in unserer Gesellschaft zum Beispiel sexuelle Missbrauchserfahrungen und Gewalterfahrungen machen, dann ist es für uns total wichtig zu prüfen, haben wir eine Opfergeschichte, haben wir eine Tätergeschichte. Weil es die Übertragungen in einem hohen Maß beeinflusst, welche eigenen Geschichten wir haben. Und ganz oft sind Opfer und Taten mit dem Geschlechtsrollenstereotyp verbunden. Also das bedeutet, es ist sehr, sehr wichtig, uns selbst zu reflektieren. Es ist wichtig, den Wirkfaktor Geschlecht in der therapeutischen Beziehung sich klar zu machen. Kürzlich hat ein Kollege mir mal vorgeschwärmt, also er hat eine Klientin, ne, die macht alles mit, ja, die kommt, die ist eifrig, die ist engagiert, die ist interessiert, ja, sie ist aktiv, ja, sie ist wirklich dabei bei der Sache und er hat das Gefühl, er rennt da offene Türen ein und er war total begeistert. Und ich sage, ja, und was denkst du, womit das was zu tun hat? Ja, die ist einfach allgemein gut motiviert. Kann man so sehen. Man könnte aber auch sagen, das ist eine Frau mit einem klassisch abhängigen Rollenstereotyp, die es ihrem Therapeuten gerade ganz arg recht machen will. Die dem Therapeuten das Gefühl vermitteln will, du bist der Größte, weil das hat sie gelernt. Das ist ein Teil dessen, was in ihrer Geschlechtsrolle in Bezug auf Beziehung verankert ist. Ich mache es allen recht, ich sorge für die Harmonie, ich bin brav, Ich habe Kontrolle dadurch, dass ich es allen recht mache. Ich bin unterwürfig vielleicht sogar. Ich bin eifrig. Ja, ich bin ein braves Mädchen. Ja. Und du, Therapeut, dir helfe ich ein bisschen auf den Sockel, damit du auch weiterhin nett zu mir bist. Also, verstehen Sie, so kann man es auch sehen, wenn man denn einen gendersensitiven Blick darauf werfen möchte. Übertragung, Beziehungsmodell, das habe ich gerade schon ein bisschen angerissen. Ich mache jetzt einfach mal den nächsten Punkt, weil ich noch zu einer praktischen Sache kommen möchte. Klar, die Anamnesephase, ich bin jetzt mal so durchgegangen, was haben wir denn eigentlich alles so für Dinge zu tun, wenn wir in einer therapeutischen Sitzung mit den Menschen arbeiten. Anamnesephase, ganz kurz nur ein Stichwort. Die Lebenswelten von Männern und Frauen unterscheiden sich auch heute noch. Auch wenn wir es theoretisch gerne anders hätten, aber es ist so. Und da sich die Lebenswelten unterscheiden, ist es wichtig, dass unsere Anamnese sich an den unterschiedlichen Lebenswelten in der Fragestellung auch orientiert. Ich bin nicht für ein stereotypes Abfragen, ja, sondern ich denke mir, wir müssen uns klar werden, wenn wir bei dem Thema Gewalt bleiben. Wann erzählen Männer uns freiwillig in der Anamnese, dass sie eine Gewalterfahrung haben? Da können sie aber lange warten. Wenn Sie das nicht einladen und explizit tun. Bei den Frauen gibt es ganz viele andere Tabus, die sie uns nicht berichten. Und demzufolge ist es wichtig, die Lebenslinie zu berücksichtigen. Kognitive Planstrukturen, Ätiologiemodell, ja, ist doch klar. Ne? Kognitive Verhaltenstherapie basiert darauf, sich viel mit Oberplänen und Regeln und Zielen und zu beschäftigen. Dass sich in diesen Oberplänen und Regeln und Zielen die gendertypischen, die geschlechtstypischen Merksätze, Grundsätze, Lehrsätze, sei tapfer, zeig keinen Schmerz, Gefühle sind unmännlich, sorge für Harmonie bei den Frauen, sorge dafür, dass du gemocht wirst, mach es allen recht. Ja, das sind nichts anderes als kognitive Planstrukturen auf der Regel- und Zielebene. Ja? Und diese kognitiven Muster unterscheiden sich Geschlechtsrollenstereotyp. Und deshalb ist es wichtig, das auch klar zu machen, deutlich zu machen. Wie man das macht, das mache ich jetzt dann in den letzten 5 Minuten. Zielklärung, ja, mein Gott, Zielklärung, das finde ich immer den absoluten Hit. Wenn ich in dem Stereotyp bleibe, werde ich bei der Zielklärung die Stereotypen nicht überwinden. Also zum Beispiel ein Beispiel, ein junger Mann, soziale Phobie, schüchtern und so weiter. Das, was er jetzt ablegen soll, ist seine Schüchternheit, damit seine soziale Phobie weggeht. Ich sage, nö, das können wir andersrum machen. Wir können sagen, ey Junge, du bist in deiner Schüchternheit so süß, so nett, so toll. Ja, es gibt viele Frauen, die mögen schüchterne Männer. Ist völlig okay. Sei schüchtern. Guck einfach mal, wie du einen Platz mit deiner Schüchternheit finden könntest. Und dann musst du keine Angst mehr haben, dass die Mädels dich nicht wollen. Und schon ist die soziale Phobie ein kleines bisschen weg. Also ich habe das Ziel umdefiniert. Also verstehen Sie, was ich meine? Wir müssen ein bisschen querdenken. Wir müssen ein bisschen von der anderen Seite her denken, um diese Geschlechtsrollenstereotype in Frage zu stellen zumindest. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die jungen Männer tatsächlich sagen, ach naja, stimmt, eigentlich muss ich nicht wie Brad Pitt sein. Ja, eigentlich bin ich doch so ganz okay und ein bisschen weniger schüchtern würde mir auch schon reichen. Ja, und stimmt, eigentlich. Also dadurch kann sich ganz viel verändern. Ja, jetzt machen wir mal noch einen Schritt, weil das muss ich Ihnen unbedingt zeigen. Natürlich hat das Ganze gesellschaftliche Aspekte. Es ist gut, wenn mir jemand sagt, weißt du, es ist nicht dein individuelles Versagen, dass du diese Probleme hast, sondern Geschlechtsrollenstereotype engen alle Menschen ein und du bist eine davon und es ist ein gesellschaftliches Problem und nicht du bist die Versagerin oder der Versager, der es nicht gebacken kriegt. Ja? Also finde ich eine ganz wichtige Geschichte, viel wichtiger als Diagnosen. Ein wichtiger Punkt ist noch, aber das kann ich jetzt nicht weiter ausführen, uns muss klar sein, dass Männer als die kleinere Gruppe von Nutzern von Psychotherapie bisher völlig unterbewertet sind, ja? Also das ist mir aufgefallen, als ich vom feministischen Ansatz langsam mich hinbewegt habe zu einem Gender-Ansatz, kam das aus der Erfahrung heraus, dass meine Klienten, meine männlichen Klienten, die waren, ja, die am wenigsten Unterstützung hatten, die am isoliertesten waren, die am wenigsten von anderen Männern unterstützt waren. Es waren wieder die Frauen und die Mutti, so wie ich, die gesagt haben, ach komm Junge, ich helfe dir schon. Also bis wir aus dieser Rolle auch rauskommen, das Überwinden, Mother Care Giving und all diesen ganzen Schrott, wäre es doch viel besser, wenn Männer sich mit Männern beschäftigen würden. Okay. So, jetzt möchte ich ein ganz praktisches Beispiel Ihnen vorstellen. Okay? Und zwar heißt das Ding Geschlechtsrollenanalyse. Welche Rollenanteile haben Männer und Frauen? Wie zufrieden sind Sie damit? Ich sage Ihnen jetzt erstmal nur die Fragen und dann sage ich Ihnen, wie es weitergeht. Ja? Wie zufrieden sind Sie damit und welche Erwartungen haben Sie an dieselben? So, jetzt steht da unten eine ganze Anzahl von möglichen Geschlechtsrollensegmenten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, worum es geht. Sehen Sie? Ich mache ich nenne das Geschlechtsrollendiagramm. Ich mache ein Kreisdiagramm und dann sage ich so, stelle ich diese Frage, die ich da gerade oben, welche Rollenanteile leben Männer und Frauen insgesamt? Ich frage dann also, wenn Sie so mal Ihr Leben angucken und Sie sollten das abbilden in so ein Kreisdiagramm, bei den Männern muss man Kreisdiagramm sagen, bei den Frauen kann man Kuchen sagen, ja, ist so eine Frage der Anschlussfähigkeit. Welche Anteile spielen in Ihrem Leben eine Rolle? Und dann lasse ich erstmal aufzählen. Als Vater, als Vorstand im Tennisclub, als Hausmann, als Ehemann, als Erwerbstätiger, als. Ja, und dann verteilen wir das in diesem Diagramm. Also bei den Männern hat man mindestens 40% Erwerbsarbeit, wahrscheinlich sogar mehr, 50%. Also bei den Männern hat man immer die Hälfte mindestens Erwerbsarbeit. Ja. Das verteilt sich dann so ein bisschen, manche machen auch ein bisschen mit den Kindern, haben so ein bisschen Erziehungsarbeit übernommen, Hausarbeit, da wird schon dünn, ja, sie sind eher Vorstandsvorsitzender vom Tennisverein oder. Sie sind auch noch als Sohn, spielen sie eine Rolle oder als Onkel oder als Pate. Also das arbeite ich individuell raus, was sind deine Rollensegmente? Dann werden die verteilt. Und dann ist der nächste Schritt. Ich frage auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du mit jedem einzelnen Rollensegment? Okay? Und dann sagt mir die Frau zum Beispiel, wenn ich 4 zum Beispiel, das könnte bei der Frau sein, Selbstsorge, also der Ich-Anteil nenne ich das immer. Was ist dein Ich-Anteil? Was ist das, was du für dich ganz, 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 nur du für dich, nicht für andere, weil das ist bei Frauen immer sehr schwierig, die definieren sich über andere, machen für andere, aber wenn du sie sagst, was machst du denn nur für dich ganz allein, nur für dich Kaffee trinken und nicht drüber nachdenken, wann du die Wäsche bügelst. Ja? Und der ist oft sehr klein. Und dann frage ich, wie zufrieden bist du damit? Und dann sagt sie, ich bin damit 2 zufrieden. Und dann weiß ich, das ist ein Ansatzpunkt für das, was ich therapeutisch mit ihr tue. Ja? Und dann kann ich ein Erklärungsmodell entwickeln. Warum ist es eigentlich so, dass du so dich so klein machst, so ganz wenig Platz hat und dein Mann, der geht beim Tennisclub, mache ich manchmal bei der Frau, was für eine hypothetische Vorstellung hat sie, wie bei ihrem Mann der Kreis aussieht. Und dann stellt man auf einmal fest, huch, ich bin ja hier diejenige, die für die anderen da ist und nicht für mich selber. Und dann frage ich so, und was hat es jetzt damit zu tun, dass du eine Frau bist? Wäre es anders, wenn du ein Mann bist? Was würdest du deiner Tochter wünschen, wie es sein sollte? Und so kommen wir dann in das Reframing im Rahmen der Geschlechtsrolle. So, jetzt bin ich fertig, ich höre jetzt auf. Okay, danke schön.
Ja, ich glaube, es gibt noch 2-3 Minuten. Gibt es noch irgendetwas Kurzes, was Sie fragen oder sagen möchten? Ja. Frage, zu welchem Zeitpunkt der Therapie ist das geeignet?
Also, ich mache das relativ früh am Anfang der Therapie das erste Mal. Und dann benutze ich die Informationen, die ich aus diesem Geschlechtsrollendiagramm habe, in anderen Phasen der Therapie wieder. Ich mache das in der Anamnesephase, also wenn wir das Problem... Bitte was? Kann man es auch machen. Ich sage so früh wie möglich. Ja? Also das ist ja kein Problem, Sie können es ja immer wieder verwenden. Es ist einfach der Versuch, das Problem die vorliegende Problematik und Störung von Anfang an unter einem Gender-Aspekt zu analysieren und zu betrachten. Ja? Und es zieht sich durch, ich nehme dann die einzelnen Teilchen, nehme ich raus, arbeite daran, gucke mir, was für Ziele hat sie für die einzelnen Rollensegmente, was für einen Therapieplan entwickle ich für das einzelne Rollensegment und. Okay?
Anschlussfrage, machen Sie das transparent für den Klienten?
Natürlich.
Und wie ist die Resonanz darauf?
Die lieben das. Also auch bei den Männern ist es so, ja, es ist nicht so, nein, überhaupt kein Ding. Das finden, also die mögen das, wenn sie etwas verstehen, wenn sie auf einmal ein Bild für etwas kriegen, wenn es nicht nur ist, ich fühle mich in meinem Job so überlastet, sondern zu sehen, aha, ja, dein Job frisst ja auch 60% deines Lebens, ja, ne, und da tust du so viel. Also verstehen Sie, das ist etwas sehr Klärendes. Es ist wie mit allen anderen therapeutischen Modellen und Bildern auch. Gib ihnen was zum Angucken, erkläre ein Modell und es bringt eine Erleichterung.
Okay, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, die Autorin ist noch kurz am Stand und kann vielleicht da auch noch Fragen beantworten. Der Stand ist ganz vorne in H101, also diesen Gang lang am Ende des Ganges.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.